mal das Ding, das ist ein bisschen höher. Ja, ich weiß nicht wie. Euch allen auch von mir frohe, gesegnete Weihnachten. Ich möchte uns einen Text lesen aus dem Johannesevangelium, aus Johannes Kapitel 1, die Verse 14 bis 18. Ich lese nach der Guten Nachricht Übersetzung. Und dort heißt es: Er, das Wort, wurde ein Mensch, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut. Er lebte unter uns und wir sahen seine Macht und Hoheit, die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat, seinem einzigen Sohn. Gottes ganze Güte und Treue ist uns in ihm begegnet. Johannes trat als Zeuge für ihn auf und rief: Das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt einer, der über mir steht, denn bevor ich geboren wurde, war er schon da. Aus seinem Reichtum hat er uns beschenkt, uns alle mit grenzenloser Güte überschüttet. Durch Mose gab Gott uns das Gesetz. In Jesus Christus aber ist uns seine Güte und Treue begegnet. Kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Nur der eine, der selbst Gott ist und mit dem der Vater in engster Gemeinschaft steht, hat uns gesagt und gezeigt, wer Gott ist. Am heiligen Abend schauen wir in die Weihnachtsgeschichte und wir wandern nach Bethlehem, wir gehen zu den Hütten, wir sehen, wie der Stern über Bethlehem aufleuchtet und wir sehen die Weisen aus dem Morgenland, wie sie zur Krippe streiten und vor dem Kind niederfallen. Das alles wird uns in Matthäus und Lukas erzählt. Aber was es bedeutet, was diese Geburt denn wirklich bedeutet? Johannes nimmt keinen dieser Anfahrtswege. Er startet sofort hinein in die Bedeutung dieses Geschehens, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist. Und das ist diese kühnste Behauptung, dieser kühnste Glaubenssatz, dieses kühnste Dogma, was wir als Christen vertreten, wahrer Mensch und wahrer Gott. Professor John Lennox aus Großbritannien, ein Mathematikprofessor aus Oxford, der schon seit vielen Jahrzehnten den christlichen Glauben in der Öffentlichkeit vertretet, der mit den größten Vertretern des neuen Atheismus öffentliche Debatten geführt hat, der also sozusagen in unserer heutigen Zeit der ist, der für die Wahrheit des Glaubens eintritt. Dieser Professor, ganz bekannt im angelsächsischen Raum, es gibt auch einige Bücher von ihm in Deutsch, zum Beispiel das Buch Gott hat die Wissenschaft hat Gott nicht begraben. Dieser Professor, also ist nicht ganz dumm, hat Mathematik studiert, ist schon, weiß schon, kann sogar super gut Deutsch, Russisch. Also der Mann ist wirklich top. Der wurde von einem Kollegen in Oxford gefragt: John, jetzt muss ich dich mal was fragen. Glaubst du wirklich, dass Gott Mensch geworden ist? Und kannst du mir erklären, wie das überhaupt zusammengeht? Da hat Professor Lennox seinen Kollegen, auch einen guten Naturwissenschaftler, dann hat er gesagt: Hier, darf ich dir mal kurz zwei, drei Fragen vorher stellen, bevor ich dir eine Antwort gebe? Du bist ja auch in der Naturwissenschaft recht gut bewandert. Ich gebe das jetzt mal mit meinen eigenen Worten wieder. Lennox hat das selber mal in einem Video, das ich gesehen habe, so erzählt, so ähnlich erzählt. Er hat also seinen Kollegen gefragt, der auch Naturwissenschaftler ist: Kannst du mir erklären, was das Selbstbewusstsein ist? Das Selbstbewusstsein des Menschen. Die Laien werden sagen, ach, das kann man doch ganz leicht erklären. Sobald du Experte bist und dich ein bisschen mit Neurologie auskennst, dann merkst du auf einmal, dass das Selbstbewusstsein nicht so leicht zu erklären ist. Und der Naturwissenschaftler war schlau genug und sagte, John, ich weiß nicht genau, was es ist und ich weiß auch nicht genau, woher es kommt. Ich kann dir es nicht erklären. Und Lennox fragte, glaubst du daran, dass es ein Selbstbewusstsein gibt? Ja, da glaube ich dran. Da fragte Lennox, darf ich dir noch eine Frage stellen? Jetzt machen wir es ein bisschen einfacher. Kannst du mir erklären, was Energie ist? Werden auch die Laien wie ich wieder sagen, das kann man doch ganz leicht erklären. Und die, die sich mit Physik ein bisschen auskennen, die werden dir sagen, das ist nicht so leicht zu erklären, was Energie wirklich ist. Wie sie in unser Universum hineingekommen ist, wie sie entstanden ist. Wir können zwar ihre Wirkungen sehen, aber was Energie letztendlich ist, der Naturwissenschaftler sagte, das weiß ich auch nicht. Und Lennox sagte, du weißt nicht, was Energie ist. Und trotzdem glaubst du daran, dass es sie gibt. Ja, glaube ich. Jetzt machen wir es ganz einfach. Weißt du, was Licht ist und wo Licht herkommt? Steinbach weiß ja jetzt, wie es ohne Licht ist, ne? Und auch da musste der Naturwissenschaftler passen und sagen, ich weiß nicht wirklich, was Licht ist. Die heisenbergische Unschärfe kommt da mit ins Spiel. Mein Sohn hat mir wieder versucht, das zu erklären, ich habe es nicht begriffen. Und dann sagte Lennox zu ihm, guck mal, du weißt nicht, was das Bewusstsein ist. Du weißt nicht, was Energie ist und du weißt nicht, was Licht ist. Und trotzdem gehen wir beide gemeinsam davon aus, dass es all das gibt. Aber du wolltest mich für bekloppt erklären, weil ich dir nicht erklären kann, wie das zusammengeht, dass Gott wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Und ich kann dir das nicht erklären, wie das zusammengeht, wie das möglich ist. Dass Gott in Menschengestalt hier auf der Erde gleichzeitig lebt und gleichzeitig der ewige Gott ist, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, der keinen Anfang und kein Ende hat, ungeschaffen und durch den dieses ganze Universum in seine Existenz hineingerufen wurde durch sein Wort. Wahrer Gott. Ihr Lieben, das ist kühn, das ist mutig, das ist herausfordernd, das zu glauben. Erstmal zu glauben, dass es Gott gibt, ist ja heute eine Herausforderung. Aber zu glauben, dass dieser Gott Mensch geworden ist, das ist etwas, was uns herausfordert. Und dieser Glaube, wahrer Mensch und wahrer Gott, ist ein zutiefst anstößiger Glaube, skandalös und unsinnig. Weil, wisst ihr, wir Menschen, wir wollen immer Gott so, den wollen wir immer eintüten. Den wollen wir immer in so eine Kiste reinpacken, damit wir damit umgehen können, dass wir das verstehen, dass wir das begreifen können. Und sobald unser Verstand nicht hundertprozentig mitkommt, das kann nicht sein, das geht nicht. Gott soll sich also so verhalten oder so sein, dass wir das mit unserem Verstand begreifen können. Aber ich kann euch eins sagen, das wird ein ganz kleiner Gott. Im Alten Testament haben die Propheten immer wieder die Heiden deswegen kritisiert, weil sie sich Götzen aus Holz und Stein gemacht haben, die sie dann angebetet haben. Und es gibt auch solche Götzen des Verstandes. Die Aufklärung und die Griechen, die haben diese Götzen geschaffen, Götter, die man irgendwie mit dem Verstand greifbar machen kann, die man eintüten kann, die man sozusagen in eine Kiste packt. Aber der wirkliche Gott, der ist so groß, dass er für uns unbegreiflich ist. Unser Verstand kann ihn nicht fassen. Er ist unfassbar. Ja, es ist unfassbar. Und weil dieser Gott unbegreiflich und unfassbar ist, ist er der Gott, der Mensch werden kann. Als Johannes dieses Evangelium geschrieben hat, da kam so eine Geistesströmung auf. Im ersten und zweiten Jahrhundert, da haben sich die Christen ganz stark auf dieses Bekenntnis, dass Jesus, der Sohn Gottes, Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch gewesen ist, dass er ein echter Mensch aus Fleisch und Blut war. Nämlich damals kam die Gnosis auf und das war so eine Geistesströmung, die gelehrt hat, Gott ist geistig und Gott kann niemals Materie werden, leiblich werden, weil die Leiblichkeit, die Materie, das ist sozusagen, gehört zum Gefallenen, weil da steckt ja so viel Schlechtes drin, die ganze Körperlichkeit, der Hunger, der Durst, die Bedürfnisse, dann noch die ganze Sexualität und all das, alles, ach, das Leibliche, das ist. Und die Menschen müssen sozusagen, die haben in sich so eine geistliche Erleuchtung, so einen Lichtstrahl, einen Lichtblitz oder sowas. Und der muss befreit werden. Die Erleuchtung ist dann, dass ich geistig frei werde, dass ich mich vom Körperlichen löse. Das waren so Gedankengänge in der Gnosis. Und damals ist dann dieser Vorstellung aufgetreten, der sogenannte, ist jetzt ein komisches Fremdwort, ich will es nur mal kurz nennen, Doketismus, Dokeo, erscheinen. Jesus ist nur als Mensch erschienen, er war aber kein wirklicher Mensch, sondern er war göttlich. Also die wollten Jesus, dass Jesus Gott bleibt und ja kein Mensch wird, weil Menschsein, das ist so ein bisschen schmutzig. Heute ist es andersrum. Wenn du von Jesus als Menschen erzählst, dass er ein Vorbild gewesen ist, wenn du erzählst, dass er tiefste Gedanken hatte, dass er wahre Humanität lehrt, dass er, ja, da gibt es halt die unterschiedlichsten Jesusbilder, den sozialen Jesus, den Befreier als Jesus, den aufgeklärten Jesus. Im 19. Jahrhundert war Jesus, der Vernunft gelehrt hat, also den ganzen Opferbetrieb, da ist es unvernünftig. Es gab immer diese unterschiedlichen Jesusbilder. Hauptsache, er bleibt normaler Mensch. Er ist vielleicht ein Vorbild, ein großes Vorbild für die Menschheit. Aber sobald man darüber spricht, dass er wahrer Gott ist, hier in unserem Gemeindehaus im geschützten Raum kann ich das wunderbar sagen. Wenn ich bei meinen Verwandten in Hamburg bin, sage ich euch ganz ehrlich, da fällt mir das viel, viel schwerer von den Lippen. Da sitzen Leute, die studiert haben, und denen zu erklären, was das bedeutet, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist. und dann auch die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, die Rückschlüsse, die man dann auch ziehen muss aus diesem Bekenntnis, dafür einzustehen, das ist nicht einfach. Weil, was passiert denn hier? Nun, bevor ich auf diese Konsequenzen, die sich aus diesem Bekenntnis heraus entgeben, wahrer Mensch und wahrer Gott, welche Konsequenzen sich daraus ergeben, das möchte ich in meinem dritten Teil noch kurz erläutern, möchte ich nur mal ganz kurz bedeuten, was der Evangelist uns sagen will, was das für uns existenziell bedeutet, dass Jesus echter Mensch ist, dass Gott wirklicher Mensch für uns geworden ist. Johannes sagt, Gottes ganze Güte und Treue ist uns in ihm begegnet. Gottes ganze Güte und Treue ist uns in ihm begegnet. Wer die Luther-Übersetzung im Kopf hat, der hört das Wort, Gottes ganze Güte und Wahrheit ist uns in ihm begegnet. Jetzt denken wir, Wahrheit, ja, das ist doch was anderes als Treue. Nein, im hebräischen Denken, und wir haben das im Deutschen so ähnlich, dann sage ich zum Beispiel, das ist ein wahrer Freund. Der ist wahr, der treu an meiner Seite ist, auf den ich mich verlassen kann, der eine Beziehung zu mir hat und sich auch entsprechend dieser Beziehung zu mir verhält. Und Gott ist ein wahrer Gott, weil er ein wahrer, nicht wahrer, der wahre Gott, der an unserer Seite ist, dem wir nicht egal sind, dessen ganze Treue, dass er zu uns steht, dass er uns nicht laufen lässt, nein, dass er uns sogar hinterher rennt, weil er uns aus Liebe geschaffen hat. Dieser treue Gott, der wahre Gott, nur der wahre Gott ist auch der treue Gott. Und wie zeigt er uns seine Güte und Treue? Er wird einer von uns. Als Mensch ist Gott unfassbar, unerhört. Er begibt sich mit dir und mir auf Augenhöhe. Als die Hirten damals in Bethlehem, vorher haben sie den Engel gehabt, den Lichtglanz des Engels gesehen. Was passierte bei den Hirten? Sie fürchteten sich sehr, weil auf einmal die Herrlichkeit Gottes in diesem Engel aufstrahlt. Und was sagt der Engel als allererstes zu ihnen? Fürchtet euch nicht. Und dann eilen die Hirten nach Bethlehem in den Stall. Und dort liegt ein Kind in der Krippe. Muss man sich vor einem Kind in der Krippe fürchten? Vor einem hilflosen Kind, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt? So begegnet uns Gott. Obwohl er zum Fürchten wäre, will er uns keine Angst machen. Obwohl er zum Fürchten wäre, will er uns keine Angst machen. Er begibt sich auf Augenhöhe. Er ist mit uns Menschen zutiefst solidarisch. Es gibt keine menschliche Regung, die Gott nicht selbst gespürt hätte. Es gibt keine menschliche Regung, die Gott nicht selbst gespürt hätte. Er ist bei den Leidenden. Das kann man an Karfreitag noch mal viel stärker vertiefen. Ich will das, kann das heute nicht vertiefen. Wie sehr Gott solidarisch ist mit denen, die leiden. Er ist aber auch bei denen, die sich freuen. Er feiert. Er rettet Hochzeiten. Weil das Heil durch ihn angebrochen ist. Der menschgewordene Gott ist an der Seite von uns Menschen in allen Lagen unserer Existenz. Als der Menschendiener. Als der Menschendiener. Er ist gekommen, um zu dienen. Und er lässt sich ans Kreuz für uns schlagen. So ist Gott. Und wie Gott wirklich ist, wie er sich offenbart, das zeigt er uns in Jesus Christus. So offenbart Gott seine Macht und Hoheit. Wisst ihr, das ist ja verrückt. Wenn wir an Macht und Hoheit denken, dann denken wir immer daran, dass doch jemand mal mit dem eisernen Besen durchkehren müsste. Endlich mal mit den Diktatoren aufräumen müsste. Endlich mal dafür sorgen müsste, dass Gerechtigkeit kommt. Dass Friede entsteht. Frieden auf Erden. Wünschen wir uns das nicht manchmal, dass Gott mal mit der Faust reinschlagen würde? Dass all die Bösewichte endlich mal tief erschrecken? Und damit wir endlich wieder ruhig und sorgenfrei leben können? Wo fängt denn der Friede Gottes an? Wisst ihr, du kannst so viel Geld haben, du kannst in so einem schönen Haus leben. Du kannst so viel Schönes um dich herum haben. Dir kann es wirtschaftlich und wohlstandsmäßig so gut gehen. Du kannst zu den privilegiertesten Menschen dieser Welt gehören. Und viele, wir gehören dazu. Auch wenn wir das manchmal nicht wahrhaben wollen. Und trotzdem kann so viel Unfriede in deinem Leben sein, in dem Leben deiner Familie. Weil du vielleicht nur dich selbst im Blick hast. Und wie kommt Gott zu dir? Er kommt zu uns, um mit uns Frieden zu schließen. Er streckt uns die Hand aus, damit wir aufhören, uns selbst und andere zu schädigen. Er kommt zu uns und er streckt uns in diesem Kind die Hand aus und sagt, ich will Frieden mit dir schließen, ich will dir mein Heil geben, ich will in dein Leben hineinkommen, damit dein Leben von innen her anders wird. Was nützt all der Wohlstand, Sozialsicherungssysteme? Was nützt das alles, wenn es keinen Frieden, kein Heil in unseren Herzen gibt? Und dafür ist dieser Gott in Jesus Christus Mensch geworden. Und so offenbart er seine Macht, seine Hoheit, indem er sich zu uns herniederbeugt. Und Terstegen, dieser Mystiker vom Niederrhein, er hat dieses wunderbare Lied gedichtet, das auch im großen Zapfenstreich immer gespielt wird. Die Kenner wissen jetzt, welches Lied ich meine. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Ich bete an die Macht der Liebe. Das ist die Macht und Hoheit Gottes. Die Macht der Liebe, die die Herzen im Innersten verändert und es fängt bei jedem Einzelnen an. Das ist der Weg, den Jesus gegangen ist. Nicht, dass er mit dem Drahtbesen die Verhältnisse dieser Welt ändert, sondern dass er zu jedem Einzelnen kommen will und Wohnung bei ihm nehmen will. Deswegen ist er Mensch geworden. Gottes ganze Güte und Treue ist uns in ihm begegnet. Und so könnte man noch viel darüber nachdenken. Und ich möchte euch ein wenig herausfordern. Ich möchte euch einmal bitten, nimm dir mal eine halbe Stunde, geh mal spazieren und denk mal intensiv darüber nach, was es bedeutet für dich, dass Jesus für dich Mensch geworden ist. Dass Gott dir so begegnet, an deiner Seite ist, dass dieser Gott sich für dich so herunterbeugt, sich an deine Seite begibt, um dein wahrer Gott zu sein. Oder darf ich mal sagen, dein wahrer Freund zu sein. Christus, das Licht der Welt, in unser Dunkel kam er als ein Bruder. Wer ihm begegnet, der sieht auch den Vater. Ehre sei Gott dem Herrn. Denk mal darüber nach, dass Christus dein Bruder ist, an deiner Seite. Was das für ein Gott ist, an den du und ich, an den wir glauben dürfen. Und dass wir darüber ins Staunen kommen. Ins Staunen kommen. Dass uns das im Herzen irgendwie anrührt. Das wünsche ich mir, dass das in meinem Herzen, dass mir das nicht gleichgültig ist, dass Gott so zu uns kommt und nicht anders. Aber wisst ihr, wenn Gott so kommt, wenn er sich so offenbart, diese Offenbarung ist einzigartig und unüberbietbar. Gott kommt nicht x-beliebig in diese Welt. Nicht x-beliebig. Nicht so und so oder so und so, sondern Gott kommt als Mensch so in diese Welt, einzigartig und unüberbietbar. Die Offenbarung, so wie Jesus Christus Gott offenbart, diese Offenbarung ist wahr. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und ihr Lieben, wir können über viele christliche Fragestellungen unterschiedlicher Auffassung sein. Ach ja, das kennen wir ja als Steinbacher, ne? Es gibt aber an einen Punkt, der ist unaufgebbar. Wenn wir daran rütteln, fällt das ganze Evangelium in sich zusammen. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Jesus ist die Offenbarung Gottes. Es ist die Offenbarung Gottes, die Offenbarung Gottes. Nicht irgendeine beliebige unter vielen. Nein, sie ist einzigartig und unüberbietbar. Johannes sagt uns hier, kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Nur der eine, der selbst Gott ist, und mit dem der Vater in engster Gemeinschaft seht, hat uns gesagt und gezeigt, wer Gott ist. Und daran wird sich gerieben. Daran reiben sich die Menschen, wenn wir sagen, dort ist Gott zu finden, in Jesus Christus. Dort ist er zu sehen, dort ist er wahrzunehmen, dort ist er zu hören, in Jesus Christus offenbart sich Gott total. Und warum offenbart er sich als Mensch? Die Hirten konnten noch nicht den Engel ertragen. Die konnten noch nicht den Engel aushalten. Mose durfte Gott hinterher gucken. Wir können ja noch nicht mal in die Sonne gucken. Aber Gott will sich offenbaren, will sich zeigen, will uns zeigen, wie er wirklich ist. Und damit wir das aushalten, wird er Mensch, wird er einer von uns. Wir sahen seine Macht und Hoheit, die Hoheit des eingeborenen Sohnes, voller Gnade und Wahrheit. Ihr Lieben, daran lasst uns, nein, daran dürfen wir nicht rütteln. Es geht nicht nur darum, irgendwas für wahr zu halten, für irgendwas einzutreten, sondern es geht darum zu verstehen, warum Gott diesen Weg gewählt hat, nämlich dann, wenn ich es verstehe. Und wenn ich es in meinem Herzen habe, dann weiß ich auch, wofür ich kämpfe. Dann weiß ich auch, wofür ich eintrete. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, darüber nachzudenken, was es für uns ganz persönlich bedeutet, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott für uns geworden ist. Seine Offenbarung zeigt uns, wie Gott wirklich ist, unüberbietbar und einzigartig. Amen. Ich möchte noch mit uns beten.